Berlin.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Sie können das alles senden, was ich gesagt habe, weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern, und wir werden es ändern.
Ja, wir haben es eben gesendet, nicht alles, aber das war Horst Seehofer in einem sogenannten Off-the-Record-Gespräch, also außerhalb der regulären Aufzeichnung für ein Interview mit dem ZDF-Heute-Journal. Möglicherweise hat er damit die Entlassung von Bundesumweltminister Röttgen beschleunigt oder erst ermöglicht, aber dazu am Ende des Medienmagazins mehr. Oder Vera, war das für dich ein Skandal? Denn darum geht's heute gleich.
Für mich war es eher ein Skandal, glaube ich, wie das gehypt wurde dann hinterher. Aber dazu kann ich vielleicht am Ende noch mehr sagen.
Hoffentlich sind wir jetzt nicht die letzten Hyper, die darauf jetzt noch anspringen. Aber wie dem auch sei, wir haben noch etwas zur angeblichen Facebook-Blase im Koffer und auch etwas zur neuen Programmstruktur bei den freien und offenen Radios hier in Berlin-Brandenburg. Und das alles, wenn ich das richtig überblicke, natürlich auch in dieser Sendung.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ich habe in einem sehr freundschaftlichen Gespräch die Frau Bundeskanzlerin informiert, dass ich mich von meinen politischen Ämtern zurückziehen werde und um eine Entlassung gebeten. Es ist der schmerzlichste Schritt meines Lebens. Ich war immer bereit zu kämpfen, aber ich habe die Grenzen meiner Kräfte erreicht.
Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich den Bundesminister Karl Theodor Freiherr zu Guttenberg auf seinen Antrag aus seinem Amt als Bundesminister der Verteidigung.
Karl Theodor zu Guttenberg am 1. März 2011 bei der Bekanntgabe seines Rücktritts. Und im Anschluss hörten wir den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Und was beide nun miteinander verbindet, sie mussten ihr Amt niederlegen gegen ihren Willen als Endpunkt zweier Skandale. Bei Guttenberg war es die Plagiatsaffäre, bei Wulff ging es um einen undurchsichtigen Hauskredit und dubiose Geschäftsbeziehungen. Beide Skandale schaukelten sich durch das Internet hoch. Und es ist fraglich, ob sie in analogen Zeiten so eine Dimension angenommen hätten. Der entfesselte Skandal nennt nun der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in seinem gleichnamigen Buch diese neue Art des Skandals. Und wie schon erwähnt, meine Kollegin Vera Linz hat das Buch für uns gelesen. Vera, der entfesselte Skandal, was meint er damit genau?
Ja, er meint damit, dass sich durch die digitalen Medien ein neues Skandalschema herausgebildet hat. Und das unterscheidet sich deutlich von dem herkömmlichen Skandal, der im Grunde immer so abgelaufen ist, dass es gibt eine Information, es gibt eine Quelle, die wendet sich an ein Medium. Dort wird weiter recherchiert und nach einer gewissen Recherche durch Journalisten wird die brisante Information veröffentlicht. Und je nachdem, ob es den Nerv der Gesellschaft trifft, kommt es zum Skandal, mal ganz vereinfacht gesagt. Das ist jetzt anders und er erklärt das so.
Der herkömmliche Skandal war gebunden an Raum, an die Zeit. Der herkömmliche Skandal wurde gesetzt von Journalistinnen und Journalisten, die entschieden darüber, ob eine Information publiziert werden soll oder eben nicht. Der entfesselte Skandal ist dieser zeitlichen und räumlichen Beschränkung enthoben. Er ist unter Umständen global verfügbar und er hat eine andere Logik der Kausalität, eine andere Logik auch der Entstehung.
Ja, und diese andere Logik heißt zum Beispiel, dass es einen anderen Zeitstrahl gibt. Also alles Material, das vorhanden ist, kann jederzeit reaktiviert werden, aus dem Internet irgendwie wieder rausgeholt werden. Ein gutes Beispiel ist der Rücktritt von Horst Köhler. Da gab es ein Radiointerview zu Bundeswehreinsätzen. Ein Blogger monierte das und erst später entwickelte sich das zu einem Skandal, als das eigentlich alles schon längst gelaufen war. Das heißt auch, entfesselter Skandal, dass jeder Skandale auslösen kann. Es sind nicht mehr nur klassische Massenmedien, sondern übers Netz kann das jeder machen. Es heißt auch, dass man nicht mehr die klassischen Abwehr- und Kontrollmechanismen anwenden kann. Das haben wir im Falle Köhler gesehen, im Falle Guttenberg noch viel mehr. Also auf Zeit spielen, Informationen zurückhalten und so weiter, das funktioniert nicht mehr. Es heißt auch, dass es jeden treffen kann. Also es ist nicht mehr an einen Promi geknüpft. Die gesellschaftliche Fallhöhe ist nicht mehr ein entscheidendes Kriterium. Und das Ganze hat Vor- und Nachteile. Zum einen kommen sicherlich mehr Tatsachen ans Licht, aber man kann auch schneller unters Rad kommen. Und in seinem Buch, das Bernhard Pörksen gemeinsam mit Hanne Detel geschrieben hat, bringt er etliche Beispiele von Abu Ghraib bis zum Köhler-Rücktritt, die diese Thesen untermauern.
Nun kann man aber, ich glaube, auch am Beispiel der Privatsphäre ganz gut beobachten, wie sich Wertvorstellungen ändern können. Also was man früher nie in der Öffentlichkeit gemacht hätte, ist heute überhaupt kein Problem. Also ich denke da nur, Küsse in der U-Bahn vor 30 Jahren waren eigentlich schon ein Skandal. Könnte das nun nicht beim öffentlichen Skandal, also politischen Skandal genauso sein? Es gibt heute so viele Skandale und Skandelchen, durch das Internet auch befördert, wie auch vielleicht Seehofer, war das nun ein Skandal oder nicht, dass er dort off the record so gesprochen hat? Kann es sein, dass sich die Wirkung von Skandalen nicht dann doch wieder relativiert mit der Häufigkeit der vielen Skandelchen und Skandalen?
Genau, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt, denn die Vermutung liegt nahe, dass es eine gewisse Abstumpfung gibt. Das kennen wir auch von uns selbst, dass wir vieles schon durchwinken und uns gar nicht mehr darüber aufregen können. Und man könnte auch tatsächlich annehmen, dass Skandale nicht mehr so eine Dimension annehmen. Ich habe das Bernhard Pörksen gefragt und er meinte dazu Folgendes.
Ich glaube nicht, dass unbedingt daraus eine fundamentale Relativierung der Wirkmacht des Skandals folgt. Eher resultiert daraus aus meiner Sicht eine permanente Überbietungsdynamik. Die Schlüsselfrage ist, wer kann den Skandal des Tages präsentieren? Und wer kann für einen letzten Moment eine fragmentierende Gesellschaft noch einmal, zumindest in der Form, im Modus der Abgrenzung auf den gemeinsamen Wert, das wollen wir nicht, vereidigen? Und für die Opfer bleibt der Skandal immer schlimm.
Also er findet diese Skandaldynamik eben vor allem aus Sicht der Opfer problematisch und er kritisiert auch, dass es heute kein sinnvolles Verständnis von Opfer gibt, wie er sagt. Er illustriert das am Beispiel von scheinbar ganz banalen Dingen, also am Beispiel von Castingshows. Hier kann jeder Opfer werden, die Videos gehen dann auch hinterher noch durchs Netz und jeder, der sich sozusagen aus Sicht von Außenstehenden nicht klug verhält, kann zum Opfer werden, wie zum Beispiel bei DSDS.
Mein Name ist Mars Zerfinette, ich bin 18 Jahre alt, ich komme aus Bonn. Ich mache derzeit eine Ausbildung zum Verkäufer.
Hast du in die Hose gepichert?
Nein, ich habe nicht in die Hose gepichert, aber ich musste ganz dringend aufs Klo. Vielleicht sieht es deswegen so aus. Ja, und ich mache derzeit eine Ausbildung
aber
bei...
Sag, du musst, wenn du da so stehst, ne?
Ja.
Dann musst du nachher so ein bisschen abschütteln.
Ich weiß. Ich habe aber nicht in die Hose gepichert.
Und dann, wenn das nicht reicht, dann musst du nochmal den hier. Und dann Rotation.
Ja. Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eben mit ganz banalen Themen, die wirklich gesellschaftlich nicht relevant sind, zum Opfer werden kann. Und am Ende machen sich auch alle über einen lustig. Und Pörksen meint eben, hier muss man neue Normen des Umgangs diskutieren und definieren.
Ist das ein Problem, dass man das jetzt nochmal auch wieder in so einer Sendung demonstriert? Ist das nicht auch Bestandteil der Skandalisierung? Was sagst du dazu?
Auf jeden Fall, und es ist auch ein Problem, er schreibt das auch selbst gleich zu Beginn seines Buches, dass er sagt, eben, wenn ich jetzt hier das mal verdeutlichen will, dann laufe ich Gefahr, halt auch den Skandal noch mit anzufeuern und man muss sich da sicherlich ein bisschen zurückhalten, aber es schon so darstellen, dass man versteht, worum es geht.
Aber der Untertitel des Buches lautet Das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter. Also das hieß ja, der Kontrollverlust ist allumfassend. Ist das nicht sehr fatalistisch und vielleicht auch kulturpessimistisch, wie er, also Bernhard Pörksen und Hanne Detel, an das Thema rangehen? Also ich weiß nicht, es gibt doch immer wieder Gegenbewegungen und dann Kontrolltools.
Ja, ich finde das auch problematisch, denn es assoziiert ja zweierlei. Zum einen, dass man im analogen Zeitalter die Kontrolle hatte, was sicherlich ja auch nicht allumfassend der Fall gewesen ist.
Siehe Bild-Zeitung.
Genau. Und zum anderen, dass man jetzt gar nichts mehr machen kann. Ja, nach dem Motto, man ist dem ausgeliefert, jederzeit Opfer werden zu können. Und mein Verdacht ist, dass der Untertitel des Buches aus populistischen Gründen gewählt worden ist, weil sich das vielleicht auch besser verkauft.
Marketinggründe.
Genau, dann, ja. Ordentliche Schlagzeile. Und ich habe Bernhard Pörksen danach gefragt, wie er das sieht.
Der Titel ist voller Absicht gewählt. Ich bin auch tatsächlich der Auffassung, dass es kein besonders populistischer Titel ist. Kontrollverlust ist Alltagserfahrung geworden in unserer Zeit. In minimaler Form durch falsch verschickte E-Mails, durch Twitter-Meldungen, die plötzlich explodieren, durch Facebook-Postings, die für Aufsehen sorgen, durch Fotos im Netz, die man nicht mehr tilgen und bannen kann. Ich glaube tatsächlich, dass es ein Grundmuster unserer Zeit ist und das Resultat unserer neuen Kommunikations- und Medienmöglichkeiten, die wir noch nicht ganz verstehen und vermutlich nie ganz verstehen können.
Und seine Botschaft lautet dann auch, wir befinden uns in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den digitalen Medien. Wir brauchen Aufklärung und Bildung und da würde ich natürlich wieder mit ihm mitgehen. Man kann ja auch ein bisschen was lernen daraus, wenn man halt mal versehentlich eine SMS verschickt. Die These vom Kontrollverlust als Alltagserfahrung halte ich für ein bisschen überzogen. Ehrlich gesagt empfinde ich solche Erschütterungen, wie wir sie in Europa jetzt in Griechenland zum Beispiel erleben, als viel mehr bedrohlich und als vielmehr als Kontrollverlust. Aber zusammengefasst, der Verdienst des Buches besteht sicher darin, dass er die Struktur von Skandalen im digitalen Zeitalter sehr gut beschreibt. Und das ist auf jeden Fall ein Zugewinn.
Nochmal die Autoren Bernhard Pörksen, Hanne Detel. Der entfesselte Skandal, das Ende der Kontrolle im digitalen Zeitalter, Chancen und Risiken des Internets. Herbert von Harlem Verlag, 248 Seiten, 19,80 €. Kann man ja bei Bedarf die Meinung von Vera Linz abgleichen. Vielen Dank erstmal dafür. Wir bleiben beim digitalen Kontrollverlust in doppelter Bedeutung, denn wer mit Facebook sein Leben organisiert, muss damit rechnen, dass er sogar mehr als nur die Kontrolle über seine Daten verliert, er verliert auch die Macht darüber. Und zum Zweiten spreche ich jetzt mit dem Gründer des Strategieberatungsunternehmens K.0 und dem Blogger von Indiskretion Ehrensache via Skype, Thomas Knüver, über den Kontrollverlust der Medien zur Zeit, den sie erleiden, wenn es um Facebook-Berichterstattung geht. Ihre These ist ja verkürzt gesagt, es gibt eine Tendenz in der Medienberichterstattung, sich unter dem Eindruck des Facebook-Börsengangs in einen Sog ziehen zu lassen, der mit der Realität nichts zu tun hat. Stichwort Blase.
Ja, genau so ist es. Also es gab über 3000 deutschsprachige Nachrichtenartikel, wenn man auf Google News suchte, die Facebook in Bezug setzten mit Blase. Und da falle ich wirklich hintenüber. Denn ich war vor 10 bis 12 Jahren, als die Dotcom-Blase tatsächlich da war, habe ich halt auch über diese Themen geschrieben. Und da war das total gerechtfertigt. Nur wenn man eben sagt, dass eine Blase eine Situation an der Börse ist, bei der zahlreiche Unternehmen einer Branche hilflos überbewertet werden und dass dies nun wiederum einen Sog auslöst, der andere Unternehmen dieser Branche an die Börse zieht, dann soll mir bitte mal ein Vertreter dieser Blasentheorie sagen, wo er die derzeit sieht. Wir haben ein Unternehmen, Facebook, das an die Börse geht. Wir haben in den vergangenen 12 Monaten vielleicht eine Handvoll amerikanischer, ausschließlich amerikanischer Internetbörsengänge erlebt. Von denen sind die Hälfte ganz ordentlich gelaufen, keiner exorbitant sensationell gut. Die andere Hälfte hat, nachdem sie die Zahlen nicht geliefert haben, auch relativ schnell einen auf den Deckel bekommen. Das ist das Gegenteil einer Blasenbildung.
Provozieren denn aber diese gigantischen Summen, die mit dem Facebook-Börsengang verbunden sein sollen, auch nicht geradezu gigantische Thesen? Also viel Geld, viel Bedeutung. Und wenn alle Leute Facebook verlassen würden, da hatte jemand via Twitter dazu aufgefordert, 3, 2, 1 raus, dann platzt natürlich eine Blase.
Ja, sie platzt aber genauso hat ein Unternehmen, das keine Autos mehr verkauft, auch keinen Gegenwert mehr. Also ich glaube, wir müssen wirklich mal sagen, wie entsteht denn ein Börsenkurs? Ein Börsenkurs entsteht ja nicht dadurch, dass man sich sagt, heute hat Daimler 230 Autos verkauft, also ist das Unternehmen so und so viel wert. Sondern ein Börsenkurs entsteht dadurch, dass man sich anschaut, wie wird sich das Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren mutmaßlich entwickeln. Und diese Entwicklung zinse ich dann ab auf die Realität. Der Kurs im Verhältnis zum Gewinn ist ein wichtiger Indikator. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei Facebook jetzt bei 100. Das ist verdammt hochgegriffen. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich für ein Technologieunternehmen. Denn was man ja eben erwarten kann, ist, dass Facebook eine exponentielle Entwicklung übernimmt. Ein Unternehmen wie BASF oder Bayer schafft halt nicht mehr 30%, 40%, 50% Zuwachsraten. Dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis von 100 ist insofern auch ein wichtiger Punkt, als dass es exakt das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist, das Google hatte, als es an die Börse gegangen ist. Also absolut vergleichbare Größe. Und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Amazon aktuell beträgt, wenn ich es richtig im Kopf habe, 124. Das heißt, es liegt noch höher. Also insofern ist das ehrlich gesagt überhaupt nichts Ungewöhnliches, wenn man einfach mal sich anschaut, wie funktioniert die Börse und wie entstehen solche Preise. Nur, dass das nicht passiert, zeigt einfach, in was für einem desaströsen Zustand der deutsche Wirtschaftsjournalismus ist. Denn außerhalb der Fachwirtschaftsmedien, die übrigens auch seltener den Begriff Blase verwenden, beschränkt sich der deutsche Wirtschaftsjournalismus zum Beispiel in Regional- und Lokalzeitungen fast ausschließlich auf Verbraucherthemen. Und das hat wenig mit dem Rest der Wirtschaft zu tun.
Ist das alles nur wirklich Unkenntnis oder bekommt man als Medium nicht mehr Aufmerksamkeit, wenn man zu großen Thesen neigt?
Tatsächlich erleben wir natürlich quer über alle Medien eine Boulevardisierung des deutschen Journalismus, der selbst Blätter wie die Zeit erreicht. Ich glaube aber tatsächlich in dem Fall, der Facebook-Börsengang ist ja nun noch mal tatsächlich voluminös groß. Groß ist das gar nicht der springende Punkt. Ich glaube, der springende Punkt ist da viel eher eine generelle Abneigung gegenüber Internetunternehmen und gerade gegenüber Facebook. Das mache ich vor allem an einer Geschichte deutlich. Durch die deutschen Medien geisterte auch die Meldung, dass General Motors, der Autohersteller, gesagt habe, er würde jetzt seine Facebook-Werbung komplett abstellen. Das war eine Äußerung, die ein Manager gegenüber dem Wall Street Journal gemacht hat. Dabei ging schon mal unter, dass sie keineswegs ihre Facebook-Pages, also die Auftritte, abschalten, sondern einfach keine Werbung mehr schalten wollen. Und schon ging das Gerede los, oh, ist das Geschäftsmodell bedroht. Wenn man jetzt so ein Journalist ist, der Lust hat zu recherchieren, man muss da jetzt ja Lust haben, ist eine schwere Tätigkeit, dann kann man sich sagen, okay, wie sieht das denn bei anderen Unternehmen aus? Und wenn man dann recherchiert hätte, hätte man ganz schnell gemerkt, dass ungefähr eine Stunde, nachdem dieser Artikel des Wall Street Journals online war, via Twitter sich die Marketingabteilung von Ford meldete, dem unmittelbaren Konkurrenten, und mit einer gehörigen Portion Hohn tweetete, och, unsere funktioniert ganz gut, kommt immer darauf an, wie man es macht, ne? Und man hätte auch feststellen können, dass wenige Tage zuvor Ferrero, auch nicht gerade so ein kleines Unternehmen, und eigentlich ein sehr verschlossenes, ein offizielles Paper rausgegeben hat, in dem sie geschrieben haben, inklusive Zahlen, dass die Facebook-Werbung für Nutella deutlich besser funktioniert als Fernsehwerbung. Insofern stehen die Indizien jetzt erstmal 2-1. Tatsächlich stellen die meisten Unternehmen, die Facebook-Werbung schalten, zunächst einmal fest, dass sie in einem Punkt sehr wirksam ist. Sie treibt nämlich ganz erheblich Fans auf die Facebook-Pages. Das alles könnte man recherchieren, wenn man denn wollte.
Wie würden Sie denn die Rolle Facebook selbst bewerten? Wie gut ist denn die Eigen-PR, dass eben tatsächlich auch solch ein Journalismus möglich wird, der sich unkritisch mit dem Börsengang auseinandersetzt? Kann das nicht auch alles geschickte PR sein, um den Börsenwert weltweit nach oben schreiben zu lassen?
Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt alles irgendwie eine PR-Sache ist. Tatsächlich hat Facebook natürlich ein PR-Problem auf der negativen Seite. Das heißt, man ist insgesamt in praktisch jedem Land in Sachen PR-Abteilung zu schlecht ausgestattet. Das heißt, es sind einfach faktisch zu wenig Leute da, die Journalisten betreuen. Und schließlich eine typische Haltung amerikanischer Unternehmen will man halt auch sehr selektiv kommunizieren. Und das funktioniert nur so halbwegs gut, weil man ganz häufig dann eben auch gerade hier in Deutschland liest, wir haben Facebook gefragt, aber die wollten dazu keine Stellung nehmen. Und das wirkt dann natürlich sofort immer negativ. Ich glaube, da muss sich definitiv was ändern. Und das ist sicherlich eine Wirkung, die der Börsengang haben könnte, ist, ab jetzt ist Facebook beim besten Willen nichts mehr, was man irgendwie als Startup bezeichnen könnte. Kann man eigentlich sowieso schon nicht mehr, aber jetzt werden sie halt ernster genommen. Und das bedeutet auch, dass die Kommunikation jetzt erheblich professioneller werden muss.
Mein Thomas Knüver, er ist Gründer des Strategieberatungsunternehmens K.0 und Blogger von Indiskretion Ehrensache, zu finden unter indiskretionehrensache.de. Vielen Dank nach Düsseldorf.
Dankeschön, tschüss.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Radio 1 Medienmagazin, gegensätzlicher kann ein Themawechsel kaum sein. Von der kommerziellen Weltfirma Facebook zum nicht kommerziellen Lokalfunk in Berlin-Brandenburg. Alternativradiohörer wissen, es gibt in der Region Berlin-Potsdam zwei UKW-Frequenzen, die 88,4 und 90,7 MHz. Ein akustisches Sammelbecken für diverse Radioprojekte. Ab Montag tritt eine neue Programmstruktur in Kraft. Mit dabei Alex Radio, Reboot FM, Twen FM, Multikult FM, Ohrfunk und Infothek. In Berlin bei Pi Radio jetzt Paul Mottikart, einer der Koordinatoren dieses Radioprojekts. Ihr, so heißt es in der Presseerklärung der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, seid vorgesehen für einen Community-Radio-Bereich. Was heißt denn das?
Schönen guten Abend erstmal. Community-Radio, das ist die europäische oder internationale Bezeichnung für freies Radio, wie es dann in Deutschland heißt. Allerdings fällt unter Community Media in gewissem Rahmen auch der offene Kanal, wenn es denn ein eigenständiger, privater ist, also einer, der nicht der Medienanstalt unterstellt ist, wie wir es zum Beispiel hier in Berlin mit dem offenen Kanal Alix haben.
Aber was heißt, der Medienrat stimmt einem Community-Radio-Bereich für die Antragsteller? Collaboradio, Studioansage, Pi-Radio, Frappo, Freies Radio Potsdam zu. Teilt ihr euch jetzt stundenweise die doch schon ohnehin ja nicht sehr üppigen 24 Stunden?
Ja, es gab eben schon immer in Berlin-Brandenburg das Bestreben, mal ein freies Radio oder vielleicht auch mehrere zu haben, also eine Lizenz für nicht kommerziellen Rundfunk, unabhängig von staatlichen Institutionen oder eben einer Medienanstalt, also keinen offenen Kanal, sondern etwas Selbstgestaltetes. Diese Bestrebung gibt es in Potsdam genauso wie in Berlin, also verschiedene Gruppen, die sich nun auf der 88.4, diesem Sendeverbund, den die Medienanstalt Berlin-Brandenburg installiert hat 2010, nun auch eingefunden haben. Natürlich gibt es unter diesen Gruppen eine Menge Zusammenarbeit und da der Medienrat für die 88.4 ja immer im Jahrestonus bestimmt, wer wie viele Sendezeiten bekommt und das natürlich äußerst schwierig ist, dann sich noch später abzustimmen, wir wollen vielleicht doch andere Zeiten haben, haben wir gesagt, wir sind Gruppen, wir kommen miteinander klar, wir können das auch selbstständig untereinander aufteilen, so einfach ist es eigentlich.
Also eine wesentliche Verbesserung, zumal jetzt noch hinzugekommen ist, dass die Sendelizenzen für 2 Jahre jetzt ab sofort ausgestellt werden.
Ja, umso ärgerlicher, wenn man sich eigentlich was anderes gewünscht hat.
Was war das, was ihr euch gewünscht habt?
Ja, ich hole mal etwas aus, nicht viel. Also wir haben ja in Berlin-Brandenburg eine absurde Situation. Selten, würde ich sagen, gab es so viel Einigkeit über ein Thema wie zum Thema freies Radio in Berlin-Brandenburg. Alle wollen es und dennoch gibt es bis heute bei uns keine gesetzliche Regelung für freie Radios, wie zum Beispiel in anderen Bundesländern und wie es im Übrigen auch von EU-Parlament oder Europarat empfohlen wurde. Also fragen Sie zum Beispiel Bürger auf der Straße, dann werden Sie hören, das ist wichtig, freie Radios zu haben. Ja, viele sind ein bisschen abgeturnt von dem, was auf kommerziellen Sendern kommt oder wollen eben was Authentischeres. Fragen Sie die Politiker, dann werden Sie nicht selten hören, ich muss Ihnen ehrlich gestehen, ich bin ein Fan von freiem Radio. Gehen Sie zur Medienanstalt, dann werden Sie hören, wir sind stolz drauf, dass wir so große Sendemacherzahlen haben, dass die 88.4, die wurde ja deswegen auch installiert, so einen starken Zulauf hat, dass so viele Radios dort senden wollen. Gucken Sie die 4 freien Radios an auf 88.4. Wir haben momentan 120 Redaktionen, das sind Zahlen, da würde der offene Kanal vor Freude in die Luft springen. Ja? Also alle in Berlin-Brandenburg finden freies Radio gut. Warum gibt es dann keine eigene Frequenz dafür? Das ist die ausschlaggebende Frage. Da kann man dann zur Medienanstalt gehen, die sagt, uns sind die Hände gebunden, wir würden ja gerne, aber das Gesetz, der Medienstaatsvertrag, der schreibt eben kein freies Radio vor, leider nur den offenen Kanal. Gehen Sie doch mal zur Politik. Dann latschen wir zur Politik. Die sagen, ganz wichtiges Thema, wir sind dran, aber die Brandenburger müssen zustimmen. Die Brandenburger sagen, die Berliner müssen zustimmen, weil wir eben auf dieser Mediengesetzebene haben wir ja eben die Fusion Berlin-Brandenburg. Da streiten die sich schon mal rum. Dann sagen sie zum Schluss, wir sind letztlich auch nicht Experten. Wir müssen Experten befragen, die sitzen in der Medienanstalt. Gehen Sie dahin. Dann laufen wir wieder zurück zur Medienanstalt. Die sagen, ja, wir können aber nichts anderes machen. Die Politik muss den ausschlaggebenden Punkt geben. Also laufen wir wieder zurück zur Politik und so weiter und so fort.
Aber irgendwann wird man doch stutzig.
Irgendwann
wird man. Und dann sagt man sich, das ist ja ein Kreis, den muss man doch irgendwie durchbrechen. Wie kann man den durchbrechen?
Na, sagen wir so, letztlich hat ja die Medienanstalt den Anfang gemacht und ihn insofern durchbrochen, dass sie 2010 den nicht kommerziellen Sendeverbund 88.4 eingerichtet hat. Allerdings kann man diesen Sendeverbund auch wieder als Feigenblatt sehen, denn dort sendet ja eben auch der offene Kanal, der gebührenfinanziert ist und eben auch gesetzlich legitimiert und eben auch einen Haufen andere Gruppen, sodass, wenn wir zu Politik angehen und sagen, wir wollen eigentlich eine eigene Frequenz haben, es gibt genügend Leute, dann sagen die, aber eigentlich, was wollen sie denn? Sie können doch auf der 88.4 senden. Das heißt, die Frage ist, können denn freie Radios auf 88.4 senden? Und das war vor der letzten Ausschreibung jetzt im Frühjahr 2012 auch unsere Frage, können wir dort senden? Wir haben also eine Analyse erstellt über alle Sendegruppen, die dort auf der 88.4 senden, vertreten sind. Wie viele Redaktionen, wie viele Sendemacher vertritt denn jede einzelne Gruppe und sind eben auch zu Ergebnissen gekommen, die durchaus klar machen, freies Radio hat zu wenig Sendezeiten, braucht eigentlich viel mehr, der Bedarf ist sehr, sehr groß.
Wie viel Sendezeit habt ihr momentan?
Momentan haben wir 44 Sendestunden bekommen, wovon 24 Stunden nach 0 Uhr sind. Also dürfte schwierig fallen, um 0 Uhr noch einen Interviewgast ins Studio zu bekommen. Das heißt, eigentlich real sind es 20 Stunden vor 0 Uhr, 20 Wochenstunden. Und da senden dann die Leute im 4-8-Wochen-Rhythmus. Mal im Vergleich, ohne jetzt den offenen Kanal abwerten zu wollen, im Vergleich senden auf dem offenen Kanal die Leute alle 2 Wochen. Natürlich ist der offene Kanal gesetzlich legitimiert, deswegen gibt es da von unserer Seite überhaupt nichts dran zu meckern, aber es ist eben ungerecht auf diesem Sendeverbund. Insofern haben wir natürlich auch die Frage gestellt, ist es denn ein Modell für die Zukunft, offenen Kanal und Community Radio auf ein und demselben Sendeverbund zu lassen. So, und dann bewegen wir uns eben wieder in dieser Spirale Politik, Medienanstalt und noch ein paar andere Persönlichkeiten, wo wir nicht rauskommen.
Inwieweit ist das Ganze auch ein technisches Problem? Also das UKW-Band in Berlin ist ja schon ziemlich dick gepackt mit Radios. Mhm. DAB Plus scheint jetzt erstmal nicht so eine Alternative zu sein, weiß ich nicht. Internetradio wäre es, aber das ist natürlich nicht so lukrativ, wenn man Bedeutung erlangen will, weil im Web tummeln sich ja, was weiß ich, 6000 Radios. Also wie kann man das möglicherweise von der technischen Seite her und dann aber auch von der medienpolitischen und Medienkontrollaufsichtsseite lösen das Problem? Gibt es da eine Idee?
Sagen wir mal so, es wären ja immer wieder Frequenzen frei. Und warum sollte nicht auch, wenn die Politik die Richtung vorgibt, vielleicht ja auch die Medienanstalt, einfach mal die Politik darauf aufmerksam macht, es gibt so einen großen Bedarf, ändert doch bitte den Medienstaatsvertrag. Warum sollte dann nicht auch bei der nächsten frei werdenden Frequenz vielleicht auch mal freies Radio dort eine Chance erhalten? Da sehe ich eigentlich keine Probleme.
Aber wir wissen alle, einen Medienstaatsvertrag zu ändern, das ist nicht ein Projekt, was man von heute auf morgen realisiert. Gibt es da nicht eine Zwischenlösung? Vielleicht doch DAB Plus?
Ich glaube, die Zwischenlösung ist momentan die 88.4 und die wird dann in der Zukunft beweisen, ob es noch mehr Probleme gibt, ob zum Beispiel diese Konkurrenzsituation zwischen gebührenfinanzierten und gesetzlich legitimierten offenen Kanal und freiem, nicht finanzierten Radio, ob das in Zukunft immer noch so weiter gut geht. Denn Vergleiche werden immer wieder gestellt werden und für die Sendenden, sowohl von den freien Radios als auch vom offenen Kanal, ist es eine unangenehme Sache.
Und möglicherweise, der Begriff Schwarmintelligenz wird in der letzten Zeit sehr häufig geführt, fühlt man sich durch dieses Gespräch, was ich jetzt hier mit Paul Modikat, einem der Koordinatoren von Pi Radio führte, angeregt und inspiriert, vielleicht eine Lösung zu präsentieren, auf die bis jetzt noch keiner gekommen ist. Ich bedanke mich jedenfalls erstmal, wünsche toi 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 für diese Zwischenlösung möglicherweise und viel Resonanz auf 88.4 beziehungsweise auf 90.7 mehr vom Schäferberg in Richtung Potsdam strahlend. Vielen Dank.
Vielen Dank und schönen Abend.
So, und hier schließt sich wieder der Kreis. Wir hören das Radio 1 Medienmagazin. Am Anfang haben wir gefragt, ob es einen digitalen Kontrollverlust gibt. Vielleicht ist das ja hier ein kalkulierter Kontrollverlust gewesen.
Sie können das alles senden, was ich gesagt habe, weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Und wir werden es ändern.
Horst Seehofer in einem Gespräch mit Klaus Kleber im Heute-Journal am 14. Mai, am Montag. Dieses Interview hatte 2 Teile. Einen offiziellen Teil, danach endete das Interview. Und die Kollegen behaupten, man lässt das Band immer so noch ein bisschen laufen, um dann zu kontrollieren, ob die Aufnahme gelungen sei. Das ist mir jetzt zwar nicht ganz klar, aber das wollen wir nicht diskutieren, weil man kann ja auch das Band stoppen und dann gucken, ob das Band. Jedenfalls lief es weiter und dann entwickelte sich dieses Gespräch zu einem Insider-of-the-Record-Gespräch. Also man plauderte so vor sich hin und war sehr locker, erzählte dann, also in dem Fall Horst Seehofer, dass er diese ganze Geschichte um Röttgen also zutiefst aufgeregt hat und so weiter und so fort. Aber das werden Sie vielleicht alles schon nachgelesen haben. Ich habe auch noch einen Ausschnitt mitgebracht, aber stelle Ihnen jetzt noch einen Studiogast vor, Steffen Grimberg von der Taz. Er macht was mit Medien. Er ist, kann man schon sagen, ein kritischer Begleiter auch des Medienmagazins. Steffen, als du es gesehen hattest, dieses Interview, war dir klar, weil das ZDF es dann tatsächlich auch in diesem Ausschnitt gezeigt hat, der nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, mit der ausdrücklichen Genehmigung, war dir klar, dass das jetzt möglicherweise Folgen haben wird in der Bundespolitik?
Ach, das vielleicht weniger. Es war halt nur sehr ungewöhnlich, weil erstens 9 Minuten im Heute-Journal auch nicht die übliche Länge für einen Beitrag sind und zweitens tatsächlich ja normalerweise diese Vor- oder Nachschnipsel, wo natürlich auch immer noch mit den Politikern über das Thema weitergeredet wird, nicht gezeigt werden. Das war sicherlich eine Premiere, das war aber in meinen Augen weder ein Skandal noch eine wahnsinnig investigative oder sonstige Leistung des Heute-Journals. Das war mal Glück und wenn man sich es genau anhört, hat Seehofer in diesem zweiten Teil ja auch gar nicht so schrecklich viel anderes gesagt als im ersten, im offiziellen.
Aber wir müssen mal klären, was off the record ist. Also ist das tatsächlich etwas, wo man, wenn man einem Journalisten jenseits der Aufzeichnung etwas erzählt, dass der es nicht will, dass das in die Öffentlichkeit kommt? Oder ist das eher so der versteckte Hinweis, ich erzähle dir jetzt mal was und mach damit, was du willst?
Naja, also normalerweise ist off the record tatsächlich genauso ein Gespräch, das man führt. Der Politiker oder der Informant will natürlich, dass eine Information durchkommt, aber will damit nicht in der Person verbunden werden. Also ein typisches Off-the-Record-Ding wäre, man sagt dann als Journalist, man hat da eine heiße Quelle, man hat da was gehört, man weiß es sicher, man sagt nur nicht oder kann nicht genau sagen, von wem man kann dann. Da gibt es so verschiedene Abstufungen, unter 2, unter 3. Unter 2 heißt dann zum Beispiel, wenn man etwas unter 2 gesagt bekommt, man kann sagen, aus dem und dem Ministerium meinetwegen. Oder unter 3 wäre, naja gut, also aus politisch wohlunterrichteten Kreisen. Also man darf so Andeutungen machen und wer sich dann auskennt, kann sich schon so an 3 Fingern zusammenzählen, woher es ungefähr gekommen sein mag. Man darf halt nur nicht sagen, das war der Horst Seehofer. Hier beim ZDF war es aber natürlich auch nochmal anders, denn es war ja nun mal ein Fernsehinterview, da stand ja Horst Seehofer und hat geredet. Also von daher war da nicht viel mit off the record.
Hören wir mal ganz kurz rein.
Innerhalb von 6 Wochen ist es weggeschmolzen, wie ein Eisbecher, der in der Sonne steht. Das ärgert mich.
Und das meinen Sie, liegt im Wesentlichen daran, dass er den Notausgang nach Berlin sich nicht zugemacht hat?
Das war ein ganz großer Fehler.
Aber Ihnen kann man nicht vorwerfen, dass Sie darauf nicht hingewiesen hätten. Sie haben ihn ja selber in größte Schwierigkeiten gebracht, indem Sie das ganz früh...
Ich habe mit ihm gesprochen, persönlich und über die Bild-Zeitung. Und persönlich hat er mich dann abtropfen lassen. Die Kanzlerin war ja dabei. Im Gegenteil, er hat dann die Medien noch mit dem Argument versorgt, er hätte es uns beiden gezeigt. Und ich habe ihm gesagt, lieber Herr Röttgen, das ist nicht Ihre Privatentscheidung, ob Sie jetzt nach NRW gehen oder nicht. Das trifft die ganze Union. Hm. Und wenn Sie das nicht korrigieren, dann wird es uns hart treffen. Und genauso ist es gekommen. Ich hätte ja lieber nicht recht behalten. Aber die Leute nehmen nicht mehr hin, wenn sie... Schauen Sie mehr, wer alles aus der Politik davongelaufen ist, obwohl er für 4, 5 Jahre gewählt war. Das hat die Leute schon verstört. Ist übrigens auch ein Grund für die Politikverdrossenheit. Hm. Und dann geht ein Kandidat her für das Amt des Ministerpräsidenten und sagt, ich laufe nicht davon, ich laufe gar nicht hin. Das nehmen die Leute nicht ab.
Also nicht wirklich ein Moment der Indiskretion, wenn man es gesendet hätte. Man hat es ja dann gesendet.
Ja, absolut. Das ist eigentlich ganz normal. Was man merkt am Sprachduktus von Seehofer ist, er sagt ein bisschen mal mehr er spricht etwas unkonzentrierter. Man merkt also im offiziellen Teil, da hat er sich seine Sätze schon sehr genau überlegt, vielleicht auch schon mal vom Spiegel geübt oder was auch immer. Das saß mehr, das wirkte weniger echt, das war eben mehr so aufgesagt. Sehr schön finde ich übrigens in der Stelle, die wir gerade noch mal gehört haben, wie Seehofer sagt, er habe Röttgen ja einmal im privaten Gespräch oder im persönlichen Gespräch, aber dann auch nochmal über die Bild-Zeitung sozusagen direkt angesprochen. Ich finde, wenn man überhaupt vom Skandal reden will, dann liegt der in meinen Augen hier, denn dass also sozusagen die Politik über die Bild-Zeitung miteinander in so wichtigen Fragen verhandelt, also das ist in der Tat schon etwas merkwürdig.
Nun gibt es ja den Verdacht, dass Seehofer dort das ZDF instrumentalisiert hat, indem er so fast nebenbei etwas gesagt hat mit dem Hinweis, sie können es ja senden, dass das dann über Bande gespielt dann zum Rücktritt von Röttgen führen könnte. Also das ist vielleicht die Absicht. Das würde ich persönlich erstmal aus diesem Interview nicht herauslesen. Aber Fakt ist, das ZDF hat es benutzt mit einer bestimmten Wirkung. Ist denn Journalismus angehalten dazu, so etwas dann einzusetzen, um Politik zu machen? Letzten Endes ist das ja ein Eingriff in die eigene Nachrichtengebung. Man wird ja selber zum Gegenstand der Nachrichten.
Das ist richtig, das muss man sich genau überlegen. Ich glaube aber in diesem Fall war das lässlich. Also Haue haben, wenn man so will, dann beide verdient. Natürlich war es eine ganz klare Inszenierung von Seehofer. Und genauso klar war das, Kleber ist zum Beispiel auch im inoffiziellen Teil dieses Interviews sehr offiziell geblieben. Das war auch eine ganz interessante Geschichte. Da hat sich dann also Seehofer mehr gehen lassen als der ZDF-Mann sozusagen. Aber trotzdem muss man sagen, das ZDF hat es genommen, weil es sowas eben auch noch nicht gab. Das ist journalistisch, würde ich sagen, auch zulässig. Ich würde da jetzt keinen unzulässigen, wir machen hier Politik und schießen mit den Röttgen ab, Impetus erkennen. Das wäre natürlich in der Tat verboten. Ich glaube auch nicht, das wäre, glaube ich, zu viel Ehre für Horst Seehofer, wenn die Entscheidung von Angela Merkel, sich ihres Umweltministers zu entledigen, jetzt hauptsächlich auf diesem Auftritt von Seehofer und Kleber im Heute-Journal fußen würde.
Gibt es aber nicht vielleicht dennoch jetzt ein Problem mit zukünftigen Off-the-Record-Gesprächen, dass jetzt alle etwas dann doch reservierter sind und dann, ja, ist das Ganze eine Inszenierung?
Aber das Ganze ist ja von vorne bis hinten eine Inszenierung. Auch dieses Gespräch vorab oder danach ist irgendwo eine Inszenierung, die man bislang aus gutem Grunde nicht gesendet hat. Vielleicht senden wir jetzt einfach mal immer das Inoffizielle und lassen das Offizielle weg und gucken, ob es da überhaupt einen großen Unterschied gibt. Denn inhaltlich, muss ich sagen, war das bei Seehofer ja nicht. Und ja, dieser Neuigkeitswert, der würde natürlich auch sehr schnell verschwinden. Das war natürlich jetzt auch mal dieses Bollywood, weil eben ganz klar gesagt wurde, huhu vom ZDF, wir machen hier jetzt etwas, was wir sonst nie tun und wir dürfen es sogar. Das ist allerdings, wie gesagt, in meinen Augen ein bisschen zu überschätzt.
Und jetzt schließt sich tatsächlich auch stimmlich der Kreis zum Beginn der Sendung. Vera ist nochmal ins Studio gekommen. Sie hatte ja das Buch vorgestellt mit dem digitalen Kontrollverlust. Ist das, was du jetzt auch gesehen und gehört hast, tatsächlich geeignet, in dieses Buch mit einsortiert zu werden? Moment, da bist du irgendwie im Mikrofon. Leider. Ich weiß auch nicht, das hat jetzt den Geist aufgegeben, obwohl der Regler gezogen ist. Ja.
Nein, ich finde, dass das eher das Buch konterkariert. Also wirklich eine Gegenthese ist zu dem, was Bernhard Pörksen aufgeschrieben hat. Denn wie Steffen Grimmer gerade schon gesagt hat, hat ja gerade dieses Nachgespräch gezeigt, wie sehr sich Seehofer unter Kontrolle eigentlich hat und Kleber genauso. Also dass sie schon sehr wohl mit diesen digitalen Möglichkeiten umzugehen wissen und sehr kontrolliert sie ausnutzen können.
Ergänzend sei gesagt, dass ich natürlich auch beim ZDF angefragt hatte und da kam dann nur ein ganz lapidarer Satz, what you see is what we got. Also beim ZDF meint man, man hätte genügend Transparenz hergestellt, allein dadurch, dass man diesen Ausschnitt komplett von A bis Z ins Netz gestellt hat. Also wer unter YouTube die vollständige, ungeschnittene Fassung sehen will, kann das dort machen. So, jetzt müssen wir leider noch jemanden gedenken, der zumindest heute kam die Todesnachricht von Kurt Felix, das haben wir ja auch in den Nachrichten gebracht. Ich möchte ganz gern noch einen Ausschnitt spielen vom Schweizer Fernsehen, vor einem Jahr gesendet. Hören wir mal ganz kurz rein.
Mir geht's blendend, aber es ist ja so oh la la. Aber ich will auf keinen Fall eine Berufskranke sein, sondern bin froh, wenn ich wieder zurück kann, normal ins Leben. Zug, ohne dass ich da irgendwelches Mitleid muss haben oder weiss Gott was. Also ich hoffe schon, dass die Zeit den zweiten Griff, den ich auch kann, gut überwinden.
Ihm ging es so olala, er sei froh, wenn er wieder ein normales Leben führen könnte, ohne Mitleid. Er hoffe, dass er auch diesmal den Krebs überwinden könne. Nun ist jemand gestorben, Steffen Grimberg und Vera Linz, der sein Leben zumindest dem Spaß gewidmet hat. Und da jetzt so bierernst über ihn zu reden, würde ihm wahrscheinlich nicht gerecht werden. Vera, du hast einen interessanten Tweet gelesen.
Es ist schon traurig, ne? Also ich lache da nicht drüber, aber ich habe einen schönen Tweet gelesen. Da hat einer geschrieben, jetzt wird der liebe Gott Spaß verstehen müssen oder seinen Spaß haben. Und das fand ich angemessen und auch tröstlich, ehrlich gesagt.
Und Steffen Grimberg, welche Episode verknüpfst du vielleicht mit Kurt Felix? Hat er deine Kindheit ähnlich geprägt wie meine? Oder ja. Jugendzeit, besser gesagt.
Naja, eher noch Kindheit. Er war dann als Verstehen Sie Spaß, aber da war er auch immer sehr zurückhaltend. Er war ja nicht die große Rampensau, die große Spaßdampframme. Er hat die guten Filme gezeigt und sich da relativ zurückgehalten. Was mir am meisten Spaß macht, jetzt auch gerade wieder bei dem Ausschnitt, den du gespielt hast, diese unglaubliche Art, Schweizerdeutsch zu sprechen in der Schweiz und dann doch das mehr oder weniger nur mit einem ganz leichten, singsam behafteten, geschliffenen Hochdeutsch, mit dem er dann das deutsche Fernsehen veredelt hat.
Muss man dazu sagen, er war nicht der Erfinder der versteckten Kamera im Fernsehen. Da hat dann Chris Howland in den 60er Jahren, glaube 61 war das, mit Vorsichtkamera ein britisches Modell übernommen, Candid Camera. Aber Kurt Felix gehört dann doch der Verdienst, das zu einer Samstagabendunterhaltung so aufgebaut zu haben, dass seine eigene Eitelkeit, also jeder, der im Fernsehen ist, ist ja doch irgendwie eitel, aber dem eigentlichen Spaß hinten angestellt wurde. Die Hauptdarsteller waren seine Protagonisten und er hat auch immer gesagt, es geht auch gar nicht um Schadenfreude, sondern es geht hier darum, ja, eine komische Situation darzustellen. Und ich habe noch in Erinnerung, wie die Redaktion ihn wiederum gefoppt hat, nämlich in einem Restaurant. Da hat man ihm einen panierten Scheuerlappen serviert als Schnitzel. Und da hat man dann gemerkt, dass er auch bloß Mensch ist. Er hat sich tierisch geärgert, ja, also dass man ihn da reinlegen konnte als Präsentator dieser Sendung. Insofern behalten wir ihn einfach so in Erinnerung, wie er war. Jemand, der uns erheitert hat und wo jetzt vielleicht Gott, wenn man daran glaubt, auf die Art und Weise jetzt einen Spaßbringer mehr auf seiner Wolke hat. Vielen Dank, Steffen Grimberg im Studio für die Einschätzung, was das Heute-Journal betraf, und Vera Linz für das Skandalbuch. Den Podcast mit allen Daten kann man ja dann nochmal nachhören. Jetzt aber erstmal ein Tipp wieder aus der Radio 1 Service-Redaktion.
Radio 1, der Tipp.
Und der Service hier im Podcast besteht darin, dass Sie den Podcast-Bonustrack hören. Und zwar zwei vertiefende Interviews zum Thema freie Radios. Das ist insofern interessant, als das, was Paul Mottikart vorhin sagte, dass das ein ewiger Prozess ist, der sich lange hinzieht, wird mit einem Mal sinnlich, wenn Sie erfahren, dass das erste Interview bereits im Jahre 2000 ausgestrahlt wurde im Medienmagazin. Und das zweite, was Sie hören, mit dem Medienpolitiker der SPD Frank Zimmermann, im Jahre 2002, also 10, 12 Jahre her. Es ist so, als wäre es gerade gestern erst aufgenommen, weil es hat sich eigentlich im Prinzip nur das geändert, dass man jetzt im Verbund mit anderen Radios auf den beiden Frequenzen, die ich vorhin erwähnte, 88,4 und 90,7, senden darf. Was heißt nur? Aber Politik, Medienpolitik scheint ein besonders zäher Prozess zu sein.
Radio 1. Nur für Erwachsene.
Radio 1, wir haben auch eine Homepage, und zwar radio1.de. Und da gibt es auch das Medienmagazin, das kann man sich durchklicken, erklicken sozusagen, oder man gibt einfach ein Radio 1-Sendungen-Apparat-Aufnahme. Und wenn man Feedback angeklickt hat, dann kann man auch unser kleines schwarzes Brett oder in dem Fall unser orangenes Brett sehen. Dort steht: Betreff Durchsuchung Pfefferberg am 19.07. Beschlagnahmung des Senders 104,1 MHz. Am Mittwoch, dem 19.07. wurde das Gelände des Pfefferberg in Berlin-Prenzlauer Berg von einem Polizeiaufgebot durchsucht. Dabei wurden die Sendeanlagen des Piratenradios 104,1 MHz beschlagnahmt, der unter anderem mit dem Namen Radio Westfernsehen in den Berliner Medien für Schlagzeilen sorgte. Wir sind empört. Wir, das sind ein bunter Haufen, der seit Januar 2000 Musik, Kultur und Politik von der Straße in den Äther trägt. Wir haben genug von langweiligem Dudelfunk der Berliner Radiolandschaft, Moderatorinnen, die viel reden und doch nicht zu sagen haben, von sich wiederholender Dauerwerbung, von immer gleich lautenden Nachrichten, die nur die Sicht von oben wiedergeben, von Musik, deren Auswahl sich nur an den Verkaufszahlen der Plattenindustrie orientiert. Das erinnert mich ein bisschen an einen Piratensender, der vor 10 Jahren aktiv war und der sich so anhörte.
Hier ist Radio P auf der Ultrakurzwellenfrequenz 105,5.
Das ist doch der Piratensender.
Der was?
Das ist ein illegaler Sender, den wir schon seit einiger Zeit jagen.
Ach was, wie interessant.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass der noch sendet.
Das sind wir aber immer noch.
Ja, weiter unten auf unserer Homepage steht auch noch ein kleiner Eintrag. Guten Tag, mein Name ist Harald Hahn. Wenn Sie einen kompetenten Gesprächspartner zu freien Radios suchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Und eben noch auf unserer Homepage jetzt im Studio. Guten Abend, Harald Hahn. Sie sind kein Pirat, sondern eher jemand, der freies Radio macht und auch darüber publiziert hat. Es gibt auch einen Link zu Ihrem Buch Freie Radios. Wenn man jetzt freie Radios erwähnt, Piratenradios, vielleicht auch noch den offenen Kanal mit hineinbringt, müssen wir wahrscheinlich erstmal definieren, wo eigentlich die Unterschiede bestehen. Warum ist das eine mit dem anderen vielleicht doch nicht zu verwechseln?
Freie Radios sind erstmal nicht kommerzielle lokale Rundfunkstationen. Freie Radios gibt es in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren mit legaler Frequenz. Es gibt inzwischen 36 Radiostationen, die legal senden und sich als freies Radio bezeichnen. Die Piratensender sind in den 70er Jahren in der Bundesrepublik entstanden aus den neuen sozialen Bewegungen, Frauenbewegung, Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegungen und haben dann illegal gesendet, so wie auch jetzt das Radio Westfernsehen in Berlin. Das heißt, es sind illegale Radiomacher und Radiomacherin.
Aber man kann sagen, es gibt Piratenradios, die sich als freie Radios verstehen, bloß keine Frequenz bekommen.
Ja,
das aber gibt's. Dann gibt es wieder so welche, die nur einfach dudeln und ihre Musikbox anschließen, um einfach nur Aufmerksamkeit zu erregen? Oder sind das auch schon in dem Sinne freie Radios?
In dem Sinn würde ich sagen, sind es Piratensender. Also wie der Name ja auch schon sagt, Piratensender, entern, letztendlich das Radio zu nutzen, Musik zu spielen, als Ausdruck auch von Jugendkultur. Aber der Begriff freie Radios ist eigentlich ein politischer Begriff, weil dahinter steht eigentlich nicht nur Musik auszustrahlen, sondern auch so eine Art Gegenöffentlichkeit herzustellen. Das war ein großes Ziel der freien Radiomacher in den 70er Jahren, aber auch in den 90er Jahren. Das heißt, freie Radios mischen sich auch ein. Wenn es in Berlin jetzt ein freies Radio geben würde, dann hätte dieses Radio heute zum Beispiel live von Reclaim the Street berichtet, von Aktionen oder jetzt am Grenzcamp, wo antirassistische und antifaschistische Gruppen gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesrepublik protestieren. Und freie Radios mischen sich ein, sind also auch parteiisch.
Sie haben es erwähnt, in anderen Bundesländern gibt es freie Radios, warum nicht in Berlin-Brandenburg?
Also das hat erstmal mit der Mediengesetzgebung zu tun. Hier gibt es ja die offenen Kanäle. In Berlin gibt es ja einen offenen, Berlin-Brandenburg gibt es ja einen offenen Kanal, den man nur im Kabel empfangen kann. Und dann noch eine andere Spielart, das Uniradio. Und letztendlich liegt es an der Medienpolitik, eine Frequenz freizugeben für ein nicht kommerzielles, lokales, freies Radio. In den anderen Bundesländern gibt es freies Radio, weil diese freien Radios wurden auch erkämpft von sozialen Bewegungen. Das erste freie Radio in der Bundesrepublik war das Radio Dreieckland in Freiburg. Und in Freiburg gingen Tausende auf die Straßen für ein freies Radio. Und was in Berlin jetzt passiert, das zeigt, dass sich hier wieder so eine Art Radiobewegung sich entwickelt, die letztendlich auch senden wollen und letztendlich ein freies Radio in Berlin wollen. Und ich denke, diese medienpolitische Auseinandersetzung, die ist jetzt erst am Anfang.
Warum wären denn Medienpolitiker gut beraten, freie Radios zuzulassen? Denn erstmal könnt ihr ja dagegen sprechen, dass sie eine kontrollierte Öffentlichkeit haben wollen. Aber vielleicht gibt es ja auch noch einen Aspekt der demokratischen Hygiene. Sie haben in Ihrer Publikation den Bezug zur Medienjugendarbeit hergestellt.
Also die freien Radios sind als Ort der Medienkompetenz. In den freien Radio ist das sowieso ein Jugendmedium, es hören bestimmt jetzt auch sehr viele Jugendliche Radio. Und in den freien Radios können Jugendliche kreativ mit dem Medium Radio umgehen und insofern auch eine Form von Medienkompetenz erwerben. Und was noch ganz interessant ist, die freien Radios sind soziale Orte. Anders als die Internetradios sind freie Radios zugänglich. Hier bei B1 kommt man nur auf Sendegelände, wenn vorher der Pförtner ein ins Studio führt und man eingeladen ist. Bei freien Radios ist das anders. Bei freien Radios ist das Studio zugänglich. Und wenn ich Kritik äußern möchte beim freien Radio, kann ich anrufen und komme auch direkt auf Sendung. Das heißt auch die Brechtsche Radiotheorie, jeder Sender ein Empfänger, wird in den freien Radios verwirklicht. Also es ist ein hoher Grad an Partizipationsmöglichkeit in freien Radios, die es in anderen Modellen so nicht gibt.
Ganz so krass, wie Sie es eben dargestellt haben, ist es nicht. Also hier kommt man schon rein, einfach indem man durchmarschiert und guten Tag sagt. Aber man muss sich schon vielleicht ein bisschen verabreden mit dem Moderator, das ist schon klar. Gut, das war unser kleiner Ausflug zu den freien Radios. Vielleicht noch eine ganz kurze Kontaktadresse, wie man außerhalb der freien Radiobewegung möglicherweise im Internet Kontakt knüpfen kann. Haben Sie da was parat?
Also es gibt im Internet eine Adresse www.freieradios.de und da hat es dann Links zu allen freien Radiostationen in der Bundesrepublik. Und dann auch das erwähnte Pi-Radio ist sicherlich auch im Internet vertreten mit Internetradio.
Und dann auf der Medienmagazin-Seite findet sich dann nach der Sendung auf jeden Fall ein Link nochmal zu Ihnen. Schönen Dank, Harald Hahn, für den Besuch im Studio. Radio. Veronica, Elvis Costello. Veronica war ja auch mal ein Piratensender, allerdings eben ein Piratensender auf Schiffbasis, seegestützt. Das hier ist ein anderer.
Hier ist Radio P auf der Ultrakurzwellenfrequenz 105,5.
Das ist doch der Piratensender.
Der was?
Das ist ein illegaler Sender, den wir schon seit einiger Zeit jagen.
Ach was, wie interessant.
Ich verstehe überhaupt nicht, dass der noch sendet. Das sind wir aber
immer noch. Ja, da ist er eben nicht mehr. Das war das Piratenradio P, damals in der Wendezeit. Es ist sehr viel passiert seitdem, aber eben nicht genug. Meint zumindest Jens Gröger vom Landesverband Freie Radios. Einen wunderschönen guten Abend hier im Radio 1 Studio. Hallo.
Hallo, Jörg Wagner.
Ja, eine Radioinitiative ist ins Leben gerufen worden, um die Möglichkeit auszuloten, ob es nicht weiterhin vielleicht legale freie Radios geben könnte. In Berlin, in der Bundeshauptstadt und vielleicht auch in Brandenburg. Warum interessiert ihr euch für freie Radios? Machen die anderen nicht genug Radio?
Also zum einen gibt es natürlich Piratensender und das zeigt, es ist ein Bedarf zu senden, also was anderes zu senden, als es gibt. Und es gibt natürlich Radio 1, da sind wir auch froh darüber, sonst wären wahrscheinlich die Radioempfänger tatsächlich schon längst weggeschmissen worden. Aber das reicht eben nicht. Also es ist kein Medium für eine Subkultur, für politische Gruppen, kein authentisches Medium, wo die Leute selber berichten können, sondern Radio 1 ist natürlich eine Anstalt des öffentlichen Rechts und dadurch auch bestimmten Auflagen beschränkt.
Aber es gab doch hier das.
Pi-Radio?
Geht schon, oder?
Das Pi-Radio, also du stammst ja aus der Generation der Piratenmacher. Du musst jetzt nicht nicken oder ja sagen, weil das ja alles gegen dich verwandt werden kann. Aber du hast das Pi-Radio im offenen Kanal gemacht. Warum ist das nicht eine Plattform, um unabhängigen, freien Rundfunk zu machen im weitesten Sinne?
Ja, wir haben mit Pi-Radio verschiedene Sachen versucht. Wir haben versucht, Frequenzen zu beantragen. Wir haben versucht, im offenen Kanal zu senden. Und jetzt versuchen wir noch einen anderen Weg. Dazu kommen wir ja gleich. Auf dem offenen Kanal hat es das tatsächlich nicht gebracht, weil du zwischen irgendwelchen Gruppen eingeklemmt sendest. Du hast also nicht einen regelmäßigen Sendetermin, wo die Leute gezielt darauf zugreifen können. Offener Kanal ist ein anderes Modell. Also freies Radio ist ein Modell, wo die Redaktionen das Radio selbst verwalten, wo auch eine gemeinsame Identität des Senders besteht, wo darauf geachtet wird, wie die anderen Sendungen sind. Im offenen Kanal kann ja jeder seine Kassette einwerfen und die wird dann gespielt und das Umfeld ist verheerend und alle sind auch unzufrieden im offenen Kanal. Also die zwei Modelle sind nicht zu vergleichen.
Und was wollt ihr jetzt mit dem freien Radio in Berlin-Brandenburg? Man muss dazu sagen, es gibt ja Bundesländer, da ist sowas eine regelmäßige Instanz. Da gibt es Gebührengeld dafür und das wird auch richtig, also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, Radio Dreieckland ist aus der Anti-Atomkraft-Bewegung entstanden und richtig dann irgendwann mal legalisiert worden. Und es hat also richtig Unterstützung gefunden.
Ja, es gibt seit 83 Radio Dreieckland und deshalb wundert es mich, dass es in Berlin nach 19 Jahren immer noch nicht sowas wie ein freies Radio gibt und die Berliner auch überhaupt keine Ahnung haben, was das sein könnte, was das für eine Bereicherung für ihre Kultur, für ihren demokratischen Meinungsbildungsprozess und so weiter sein könnte. Wir wollen so ein freies Radio aufbauen in Berlin, deshalb haben wir eine Kampagne, die Radiokampagne, initiiert. Die soll jetzt eben das Gesetz, das Landesmediengesetz ändern. Wir haben eine Unterschriftensammlung, www.radiokampagne.de, kann die besucht werden. Warum müssen wir das Gesetz erst ändern? Weil das genau der Knackpunkt ist, weshalb es kein freies Radio gibt. Also als Pi-Radio haben wir versucht, Frequenzen zu beantragen und genau auf diese Rundfunkgebühren zurückzugreifen. Das steht auch im bundesweiten Mediengesetz drin, aber eben nicht in dem Berliner Landesmediengesetz, dass es Gelder gibt für freie Radios, weil das ja auch eine öffentliche Aufgabe ist, Meinungsbildung und Kulturförderung.
Gerade in der Medienmetropole Berlin vielleicht ein interessantes Projekt. Die Frage will ich mal gleich ganz konkret stellen. Wir sind ja als Radio 1 nicht nur einfach da, um irgendwie nur Platten abzuspielen und Informationen weiterzutragen, sondern wir verstehen uns ja auch als Mediatoren, als Mittler. Und wir bringen jetzt mal die freien Radiomacher zusammen mit der Politik. Ich begrüße am Telefon, am Radio 1 Telefon, Frank Zimmermann. Er ist medienpolitischer Sprecher der Berliner SPD. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Wagner.
Vielleicht, bevor Sie sagen, ob Sie sich dafür erwärmen könnten, für so ein freies Radio, welche Gründe sind Ihnen denn bekannt, warum es in Berlin-Brandenburg kein freies Radio gibt?
Vielleicht gibt es bisher nicht genügend Initiativen dafür. Ich kann nur sagen, das, was ich jetzt gehört habe, ist eine vielversprechende Initiative. Ich würde das sehr begrüßen, dass sich auch mehrere Leute zusammenfinden, um Radio zu machen. In der Tat ist es keine Aufgabe der Politik, diese Initiativen zu initiieren, zu kreieren, sondern die Politik sollte Rahmenbedingungen schaffen, um sie zu ermöglichen.
Aber Sie sind doch Volksvertreter. Haben Sie nicht das Ohr an der Masse?
Ja, sicher, so oft es geht. Aber es ist natürlich die Frage, ob sich Leute wirklich interessieren, diesen Schritt zu gehen. Da gehört ja einiges dazu, Radio zu machen. Im Prinzip kann ich nur sagen, wir unterstützen das. Und wir haben auch in der Vergangenheit den offenen Kanal zum Beispiel immer unterstützt und werden das auch weiterhin tun.
Es gab zwar mal so kleine Zwischentöne, da hatte man plötzlich die Idee, in das neue Medium Internet den offenen Kanal zu integrieren, aber das ist jetzt vom Tisch, oder?
Das ist vom Tisch. Es gab in der Tat Irritationen vor einiger Zeit, aber wir sind uns hier vor allen Dingen auch in der neuen Koalition in Berlin einig, dass es den offenen Kanal geben soll, dass der auch weiter finanziert werden soll. Der kriegt ja Mittel von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg und dass hier viele verschiedene Gruppen der Gesellschaft die Möglichkeit erhalten sollen, sich dort zu präsentieren. Es ist natürlich immer ein Problem, dass man einige Außenseiter oder gar obskure Leute auch hat. Sie erinnern sich an Radio Germania und ähnliche Tendenzen. Da muss natürlich von Seiten der Medienanstalt aufgepasst werden, dass da nichts anbrennt. Auch der Jugendschutz spielt eine wichtige Rolle, aber da werden wir darauf achten, dass sowohl die Medienanstalt als auch notfalls die Staatsanwaltschaft dafür sorgt, dass hier keine strafbaren Geschichten passieren. Ansonsten in diesem Rahmen, in diesem Rechtsrahmen, kann man das nur unterstützen.
Dann müsste ja für Jens Gröger jetzt alles klar sein. Er braucht noch nicht mal jetzt die Unterschriften bei Ihnen abzuliefern, oder?
Ja, das sollte er schon tun. Er sollte vielleicht auch mit uns nochmal in Kontakt treten, wie wir denn die freien Radios insgesamt unterstützen können, was dort auch auf der Seite der Macher die Erwartungen sind. Es ist immer gut, da direkt im Gespräch zu sein. Ich würde ihn sehr gerne herzlich einladen dazu.
Nimmst du die Einladung an, Jens?
Na klar, nehme ich die an.
Und vielleicht noch eine aktuelle Frage?
Ja, ich meine, der offene Kanal ist doch unbefriedigend. Also selbst die Nutzer des offenen Kanals, es gibt viele abtrünnigen Nutzer des offenen Kanals, die zu uns kommen und sagen, das bringt es einfach nicht, ein offener Kanal, es muss ein anderes Modell her. Außerdem ist er teuer. Ich meine, er kostet 2 Millionen Mark. Ein freies Radio wird sich meinetwegen für 500.000 Mark im Jahr realisieren lassen. Gibt es die Idee, sowas parallel zu installieren oder wollen Sie gerne einen offenen Kanal auf Antenne bringen?
Also wir werden ja sowieso einiges an Erneuerung haben im Fernsehbereich, im Antennenbereich.
Mit DVB-T meinen Sie jetzt?
Wir wissen ja, dass wir die terrestrischen Signale demnächst umstellen von analog auf digital. Das wird auch für freie Gruppen eine Chance sein, denn es können potenziell mehr Hörer, mehr Zuschauer auch solche Programme empfangen. Man sollte das nutzen und ich meine, wir sollten auch dies als eine Chance sehen. Es wird ja übrigens in Berlin und Brandenburg als Pilotregion eingeführt. Ich wäre froh, wenn freie Initiativen dabei wären und das Angebot bereichern könnten. Und ich kann nur allen das Angebot unterbreiten, hier auch mit der Politik ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was man sinnvollerweise machen kann. Das kann man vielleicht in so kurzer Zeit jetzt im Telefongespräch im Radio nicht abschließend klären. Deswegen sollten wir das im direkten Dialog tun.
Genau, weil auch unsere Sendezeit ist vorbei. Ich bedanke mich bei Frank Zimmermann, er ist medienpolitischer Sprecher der Berliner SPD, Jens Gröger vom Landesverband Freie Radios. Das war das Medienmagazin vom Tage. Anja Kaspari ist mir schon wieder auf Tuchfühlung nahegekommen. Und vielleicht hat sie auch noch einige Eindrücke von gestern, vom Grand Prix. Ja. Das werden wir alles hören. Ich bedanke mich, Jörg Wagner. Und Sie werden alles finden auf radio1.de. Tschüssi.